Blockbuster on 3 Radio, damit es Klick macht.
Und jetzt wird gezwinkert, zwinkert, zwinkert im Blockbuster auf on 3 Radio. Willkommen zum Blockbuster on 3 Radio, denn eine Stunde Netzthemen mit mir und unserem Netzredakteur Christoph Gürk. Hallo Christoph.
Lach, grins.
Klingt so ein bisschen, als ob wir hier auf Drogen wären, glaube ich. Aber
auf jeden Fall, würde ich sagen.
Stimmt aber nicht. Wir versuchen hier nur die akustischen Varianten von Emoticons, also diesen kleinen Gesichtern und Smileys aus Satzzeichen zusammen wieder hinzukriegen. Die hatten nämlich gestern Geburtstag, gell?
Die sind 30 Jahre alt geworden und in dieser Zeit haben sie eigentlich ziemlich stark unsere Kommunikation verändert. In Mails zum Beispiel oder auch bei SMS oder Chatnachrichten. Und dass das nicht immer nur cool ist, darum geht es heute bei uns. Und dann reden wir auch noch über Second Screens. Das ist ein Fachbegriff für das, was laut einer Studie sowieso die Hälfte von uns macht, nämlich während dem Fernsehen mit dem Handy rumdaddeln.
Das alles gibt's gleich.
On 3 Radio.
Ihr seid beim Blockbuster. Eine Stunde Netz mit mir und unserem Netzredakteur Christoph Gürk. Und der meinte gerade, obwohl wir im Radio sind, geht's jetzt ums Fernsehen.
Ganz genau. Zum Beispiel um den Tatort. Schaust du den?
Ja, schon gelegentlich, ja.
Und bist du dann auch einer von denen, die dann nebenher immer noch so auf ihrem Smartphone den Twitter-Tatort-Feed folgen, da wo immer alle so ein bisschen über die Klamotten ablästern und den Kackplot und so?
Das mache ich tatsächlich. Und ich muss auch sagen, manchmal ist es sogar spannender als der Tatort selbst. Ich habe zum Beispiel da auch dann mal eine Frage getwittert, wenn ich zum Beispiel den Inhalt nicht ganz verstanden habe und auch Antwort bekommen. Also das funktioniert.
Echt, kann man dann auch so twittern, so wer ist der Mörder und so?
Ja, oder so, warum ist jetzt der plötzlich da, obwohl er gerade noch ganz woanders war? Und dann kommt irgendjemand und gibt dir eine Antwort. Also das hat echt funktioniert.
Wahnsinn, das Internet ist irgendwie schon toll.
Und das Internet geil. Gibt
super, super Sache.
Internet, Mann.
Und gibt einem auch so ein bisschen Zusatzinfos. Und da sind wir auch schon beim Thema, weil dieses Tatort-Twittern, das findet nicht nur du gut, sondern es finden sau viele sau gut. Und ist deshalb wahrscheinlich auch so eine etablierte Größe. Experten meinen aber, dass das nur der Anfang ist, dieses Tatort-Twittern. Das ist nämlich der Teil von einem Trend, der Second Screen heißt. Und dabei geht es darum, wie Fernsehbildschirm und Smartphone immer weiter so miteinander verschmelzen und sich ergänzen. Da geht es dann nicht nur um Tweets über doofe Plots oder wenn man die irgendwie nicht verstanden hat, sondern es geht um viel mehr. Und was Second Screen kann und soll, das hat sich unsere Reporterin Jolene Schürmann mal für euch angeschaut.
Ach, das sieht schön aus.
Dauerunterwältigt vom aktuellen Fernsehprogramm tue ich vor der Glotze vor allem eins, mit dem Handy daddeln. Während Verbotene Liebe flimmert, spiele ich ein paar Partien Solitär oder Angry Birds. Denn wegen Inhaltslosigkeit im TV greife ich immer öfter zu meinem zweiten Bildschirm, dem Handy. Und damit bin ich nicht allein. Der Trend geht zum Second Screen. Das ist auch eins von Dominik Multhaupts Lieblingswörtern. Er ist Head of Marketing bei Burda Direct Interactive Media.
Second Screen ist eigentlich die Fortsetzung von dem Fernseher, die dann eben auf einem Tablet oder Smartphone stattfindet, um dort quasi all diese Inhalte in einer Form weiterzuverwenden.
Was Dominik will, sind nicht Zuschauer, die gelangweilt vor der Glotze mit ihrem Handy daddeln. Er will TV und Smartphone vernetzen, so wie das längst schon bei der Tatort-Diskussionsgruppe funktioniert, in der ich bei Facebook kommentiere.
Das hat angefangen damit, dass die Leute Fernsehen geschaut haben und das, was sie dort gesehen haben, auf ihren Mobile-Devices diskutiert haben, dann über die sozialen Netzwerke. Das ist jetzt aber auch so weit gegangen, dass man natürlich dann Zusatzinhalte bekommt zu dem, was man sieht. Das heißt also, ich schaue eine Sendung und möchte mehr darüber wissen, als ich eigentlich dort mitgeteilt bekomme und kriege dann zum Beispiel über das Tablet zusätzliche Textinhalte aus verschiedenen Datenbanken, wie zum Beispiel Wikipedia oder IMDb.
Das Ganze wird jetzt schon von Unternehmen in Form von Apps für Tablet oder Smartphone angeboten. Im aktuellen Toyota TV-Spot wird man mit Shazam beispielsweise direkt auf eine Toyota Mobile-Seite geleitet, um Probefahrten zu buchen. Aber auch in Diskussionssendungen kann ich mich via Facebook oder Twitter einbringen. Die Frage ist nur, brauche ich denn eine App, wenn ich auch einfach selbst blöd googeln könnte, was ich wissen will? Die Hälfte der Internetnutzer zwischen 14 und 49 Jahren tut das sowieso während des Fernsehens, sagt eine aktuelle Studie einer Unternehmensberatung.
Die App an sich ist auch eigentlich eher dafür gedacht, dass sie proaktiv den Nutzer mit Informationen versorgt. Das läuft im besten Fall so, dass das Tablet wirklich in Realtime synchronisiert ist mit dem Fernseher. Das heißt, parallel zu dem, was ich dort auf dem Fernseher laufen habe, bekomme ich schon ganz unaufgefordert Informationen zum Beispiel auf meinen Screen gepusht.
Die App guckt zu, wenn ich fernsehe und ploppt dann auch noch auf, wenn es dazu Infos gibt. Klingt für mich nach Spam.
Jein, glaube ich. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass die Fernsehsender und auch die App-Anbieter wollen natürlich ihr Geld damit verdienen. Auf der anderen Seite ist es aber so, ich kann natürlich auch einfach wegschauen von meinem Tablet, wenn die Push-Nachricht mir sagt, dass es hier einen Zusatzinhalt gibt.
Mit der App Fernsehen.de kann ich derzeit mit meinen Freunden live bei Fußballspielen mitwirken. Daddeln passend zum TV-Programm quasi. Statt Solitär spielen, lieber tippen, ob die nächste Ecke der Bayern zum Tor wird und dabei Punkte sammeln. Das soll künftig nicht mehr nur für Fußball funktionieren, sondern auch für TV-Serien und Castingshows. Fernsehen wird wieder zum sozialen Erlebnis. Statt mit der Familie samstagabends Wetten, das gucken, diesmal donnerstags per Handy mit Freunden bei Popstars zocken. Dominik sagt, eine Bereicherung. In Deutschland steckt Second Screen noch in den Kinderschuhen. Neue Technologien werden in nächster Zeit aber aus den USA und England zu uns rüberschwappen.
Es gibt mittlerweile Apps, die können live gerade nachverfolgen, was irgendwo auf irgendwelchen Sendern zu einem Thema gesprochen wird, die mich vielleicht aufgrund meines TV-Verhaltens gerade interessieren würden, sodass mein TV-Programm ich gar nicht mehr so richtig selber bestimme, sondern dass sich das TV-Programm auf mich selbst zuschneidet.
Das klingt jetzt dann doch irgendwie wieder gruselig, aber gut, das war der erste Kinofilm ja auch für manche.
On 3 Radio.
Julien Schirmann war das über Second Screen und das Verschmelzen von Fernsehen und Handys.
Am Anfang von dieser Woche war bei uns in der Redaktion so ein bisschen Aufregung. Der Grund war Microsoft, besser gesagt der Internet Explorer von Microsoft. Da ist nämlich rausgekommen, dass der ein riesen, fett, gigantisches Datenloch hat.
Und das wird uns da auch gar nicht so umsonst gefürchtet haben. Das zeigt, dass immerhin das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vor dem Explorer gewarnt hat. Das muss man sich mal vorstellen, das ist schon ein ganz schöner Hammer. Also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt vor dem großen Browser von Microsoft. Und es ist, abgesehen davon, dass es ein Hammer ist, auch wahnsinnig peinlich für Microsoft. Die hätten so ein fettes Loch ja eigentlich selbst entdecken müssen. Ja. Stattdessen haben sie das dann aber irgendwelche Hacker machen lassen und die Lücke ist dann erst mit einem sogenannten Zero-Day-Exploit bekannt geworden.
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Auch krass, dass es sowas gibt, oder?
Ja, finde ich gut, oder?
Zero-Day-Exploit, krasser Fachbegriff, hat man eigentlich noch nie gehört, aber wir erklären es euch jetzt nochmal in unserem Netzlexikon.
Das Netzlexikon.
Was ist ein Zero-Day-Exploit?
Ein Zero-Day-Exploit ist eine Schadsoftware. Kriminelle Hacker schreiben solche Programme gezielt für von ihnen entdeckte Sicherheitslücken. So können sie zum Beispiel unbekannt in E-Mail-Konten eindringen oder gleich die komplette Kontrolle über einen PC übernehmen. Sobald die Schadprogramme im Netz auftauchen, schrillen bei den Unternehmen die Alarmglocken. Denn spätestens jetzt ist klar, es gibt ernste Probleme, an die man vorher nicht im Traum gedacht hat.
Houston, we have a problem.
Das Tückische an einem Zero-Day-Exploit? Den Herstellern bleiben genau 0 Tage, um die Sicherheitslücken zu schließen. Und damit 0 Zeit, um die eigenen User und Kunden ausreichend zu schützen. Das Ziel von Zero-Day-Exploits? Möglichst lange unentdeckt bleiben, um möglichst viel Nutzen aus Sicherheitslücken zu ziehen. Es gibt aber auch Cracker, die erst gar keine eigene Malware schreiben, sondern die Informationen über die Schwachstellen für jede Menge Geld im Web verkaufen.
Und was muss man für solche Informationen hinlegen?
Kommt immer darauf an, welchen Schaden man damit anrichten kann. Beträge zwischen $5,000 und $250,000 sind heute Normalität. Tendenz steigend. Im Web gibt es dafür einen offenen und einen verdeckten Markt. Im offenen Markt haben die Hersteller die Chance, das Wissen über die eigenen Sicherheitslücken zu erwerben. Aber immer weniger Cracker wollen noch mit den Firmen verhandeln. Stattdessen blüht das Geschäft auf diversen Mailinglisten im Untergrund. Hier bieten sich Kriminelle, Sicherheitsdienste und Botnetzbetreiber gegenseitig hoch, um die Nase vorn zu haben. Denn bei unerkannten Attacken auf Rechner und Systeme zählt jeder Tag.
Und wie kann ich mich gegen Zero-Day-Attacken schützen?
Eine effektive Abwehr gegen Zero-Day-Exploits gibt es nicht. Denn man kann sich immer nur gegen etwas verteidigen, das man auch kennt. Zwar gibt es einige Systeme, die Angriffe registrieren und einzelne Symptome bekämpfen können, aber letztendlich sind sie nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Nach einer Zero-Day-Attacke bleibt einem nichts anderes übrig, als so lange zu warten, bis der Hersteller die Sicherheitslücke mit einem sogenannten Patch gestopft hat. Als User sollte man daher regelmäßig Software-Updates starten, um für den Netzalltag gewappnet zu sein. Aber auch hier gilt, einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Denn auch in der Fehlerkorrektur könnte sich wieder eine neue Sicherheitslücke eingeschlichen haben. Und so geht womöglich alles wieder von vorne los.
On3 Radio.
Der Netzlexikon-Eintrag über den Zero-Day-Exploit von Markus Otto Köbnig.
Und dazu vielleicht noch zwei gute Nachrichten. Einmal hat Microsoft wohl schon so eine Art Notpflaster für alle Nutzer gebastelt. Und zum anderen gibt es fast 4 Dutzend weitere Netzlexika-Einträge bei uns auf der Seite zum Nachhören.
Immer Augen auf beim Browserkauf. Diesmal beim Microsoft Internet Explorer. Und ihr hört immer noch den Blockbuster auf On3 Radio. Eine Stunde Netzthemen und jetzt geht's um richtig, richtig alte Säcke. Zum Beispiel unser Netzredakteur Christoph, der hier gerade bei mir im Studio ist.
Alles klar, du Arsch.
Okay, den Sack nehme ich jetzt mal zurück. Alt aber nicht, weil du bist immerhin schon 31 und hast damit quasi die magische Grenze geknackt, nämlich die 30. Erinnerst du dich noch so an letztes Jahr, wie das war, der Moment?
Das war schrecklich. Ich dachte immer, dass die Leute, die Probleme damit haben, dass sie 30 sind, dass die irgendwie spinnen, aber auch ich habe nach meinem Geburtstag irgendwie so eine kleine Krise bekommen, muss ich sagen. Irgendwie ist es auch bescheuert, aber trotzdem, 30 fühlt sich irgendwie echt ernst an.
Ja, da fängt das richtige Erwachsenenleben dann, ja, wirklich mal an, gell? Ja, ich merke schon, aber du bist auch seitdem irgendwie so ein bisschen mehr serious geworden.
Ja, und graue Haare und so.
Ja, ja, du schaust...
Weniger Haare vor allem, nicht nur grau, sondern auch weniger.
Ja, aber wir müssen jetzt hier die Kurve kriegen zu unseren Emoticons. Die sind nämlich auch 30 Jahre alt geworden. Vielleicht gibt sie dann ab jetzt auch nur noch in traurig und ernst und seriös.
Wahrscheinlich, und dann gehen sie irgendwann in Rente, so in den nochmal 30 oder 35 Jahren oder 37 Jahre, je nachdem, wie dann die Rente ist. Wenn die in Rente gehen, dann ist es auf jeden Fall einer ziemlich recht. Das ist unsere Reporterin Mira Sophie Potten. Die ist nämlich extrem genervt von Emoticons und wünscht denen darum zum Geburtstag nur das Allerschlechteste.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Es ist ein einsames Geburtstagslied, das die Emoticons sich da selbst zum Geburtstag singen. Denn ich werde sicherlich nicht mit euch feiern. Emoticons, ihr nervt. Ihr seid überall. Unsere Kommunikation ist zu Gelolle und grenzdebilem Rumgezwinker verkommen. Wenn ich meiner Mitbewohnerin einen Zettel auf den Küchentisch lege, kommt garantiert ein lachendes Emoticon darin vor. Und sogar Briefe an meine Oma schreibe ich mit Zwinker-Smileys. Wie konnte das passieren? Es hat doch so harmlos angefangen. Vor 30 Jahren schlug der Wissenschaftler Scott Fallman in einem Internetforum der Carnegie Mellon Universität vor, in Zukunft Witze mit Doppelpunkt, Bindestrich und Klammern zu markieren. Die Geburt des Smileys. Dass 30 Jahre später jeder Emoticons benutzen würde, hätte Scott Fallman damals nicht gedacht.
Es war spät nachts und wir waren albern und haben so hin und her gechattet. Ich habe dann diesen Vorschlag gemacht und dachte, das ist eine völlig belanglose Nachricht. Ich habe den Vorschlag auch nirgendwo abgespeichert. Eine Woche später habe ich gemerkt, dass die Leute an der Carnegie Mellon angefangen haben, es wirklich zu benutzen und in ihre Nachrichten einzubauen.
Von Fallmans Universität in Pennsylvania haben sich die Emoticons dann epidemieartig in Chats und Foren ausgebreitet und sind heute in der echten Welt angekommen. Japan hat mit eigenen Zeichen nachgelegt, den Emojis. Zum Glück kann man sich die bei YouTube erklären lassen, zum Beispiel Katzen-Emojis.
Happy Cat? Ja. Shocked Cat? Greedy Cat? Crying Cat?
Die Augen der Emojis sind kleine Dächer, angeblich weil Japaner Gefühle eher an den Augen ablesen. Irgendwo auf dem Weg dahin haben wir die Fähigkeit verloren, unsere Gefühle in Worte zu fassen.
Oh, smile! Oh, don't look so sad! Smile!
Nein, ich will nicht immer grinsen und vor allem will ich nicht ständig von Satzzeichen angegrinst werden. Die können nämlich ziemlich hinterhältig sein, wenn eine eigentlich fiese Bemerkung in das weiche Bett des Zwinker-Smileys fällt.
Na, wieder fit? Du sahst echt fertig aus gestern.
Zwinker-Smiley.
Und oft sind Emoticons einfach unpassend. Vor kurzem habe ich eine Nachricht bekommen. Eine Freundin von mir war gerade aus dem Urlaub zurück.
Bin gestern gelandet und liege jetzt mit Verdacht auf Denguefieber in der Uniklinik. Einzelzimmer auf der Infektionsstation. Zwinker-Smiley!
Was ist mit uns los? Wissen wir nicht mehr, was lustig ist und was nicht? Vor lauter Unsicherheit hängen wir einfach pro forma überall ein Emoticon dran. Inzwischen sogar grafisch, mit Sound in 3D und bewegt. Scott Forman ist kein Fan davon.
Ich finde die hässlich. Ich finde, das nimmt den Spaß der Original-Emoticons weg, diese Herausforderung, rein mit Zeichen etwas auszudrücken. Die andere Frage ist, warum soll ich dir überhaupt einen Smiley schicken, wenn ich Videochatten und dich einfach direkt anlächeln kann?
Genau. Einfach mal wieder in echt lächeln. Emoticons mindestens von Papier, Mails und Briefen verbannen und wieder rein in die Chatrooms mit euch.
On3 Radio.
Mira Sophie Potten war das über nervende Emoticons und ich überlege gerade, wie die Kombination für so ein genervtes Gesicht gehen würde. Vielleicht irgendwie Doppelpunkt, Bindestrich, Slash. Aber so richtig zugekniffene Augen gibt es halt irgendwie nicht.
Mm-mm. Also wenn ihr noch Tipps habt, wie man sowas umsetzen könnte, das genervte, gelangweilte Emoticon, dann bitte gerne bei uns auf der Facebook-Seite posten. Einfach oben in die Suchzeile On3 eingeben, dann findet ihr uns. Und wie immer gibt es zum Schluss nochmal einen Klicktipp.
Genau, und diesmal geht es um ein kleines Programm, das heißt Key Rocket. Und da geht es um ziemlich genau das hier.
You spend hours on the computer. What if you knew all the keyboard shortcuts? Imagine how fast you could be. Key Rocket is the best way to learn them.
Also wir hören, es geht um ein Programm, das einem dabei helfen soll, Shortcuts zu lernen, damit man besser mit seinem Computer umgehen kann und schneller ist und effektiver.
Shortcuts, nochmal das deutsche Wort Tastatur-Kurzbefehle.
Ganz genau, die meisten von uns, die nutzen die ja eh schon. Du kennst bestimmt irgendwie Steuerung C und Steuerung V für Copy und Paste.
Soweit bin sogar ich schon.
Und dann gibt es auch noch Steuerung X jetzt zum Ausschneiden, kennst du wahrscheinlich auch, oder zum Kopieren von Sachen oder Steuerung A, um alles zu kopieren. Das sind so die Klassiker. Daneben gibt es aber noch hunderte echt guter anderer Shortcuts.
Zum Beispiel?
Da wird zum Beispiel die Windows-Taste und D, das minimiert dann alle Fenster und man kommt direkt wieder zum Desktop. Oder auch die Windows-Taste und dann E und man kommt automatisch zum Explorer. Das sind alles so Shortcuts, die einem dabei helfen, dass das Arbeiten einfacher und schneller wird. Nur man muss eben erstmal draufkommen, dass es die gibt. Da kommt man ja, man sucht jetzt nicht irgendwie, oh, wie komme ich zum Explorer und sucht dann im Internet nach. Und da hilft eben Key Rocket. Das ist so ein Programm, das läuft im Hintergrund und checkt, ob du bestimmte Arbeitsvorgänge immer und immer wieder machst. Und wenn Key Rocket dann so einen gefunden hat, dann bietet es dir automatisch einen Shortcut an, der dazu passt.
Okay, gibt es nur für Windows oder gibt es auch für Mac?
Es gibt es im Moment nur für Windows.
Ah, okay. Aber sag mir noch ein Beispiel bitte.
Also ich habe zum Beispiel gern viele Tabs im Firefox offen und dann springe ich so zwischen denen hin und her und klicke immer mit der Maus hin und her. Dann hat mir Key Rocket empfohlen, dass ich das mit der Steuerung-Taste und der Bild-Rauf- und Runter-Taste auf der Tastatur machen kann. Und das ist echt wesentlich angenehmer, als immer mit der Maus zu zielen und dann einen Tab weiter zu klicken. Und darum, seit mir das empfohlen wurde, benutze ich es tatsächlich jeden Tag. Es ist
okay,
super.
Also du hast dich wirklich dann quasi umtrainieren
wieder
lassen.
Was gelernt, auf
ja,
jeden
geil.
Fall.
Das ist natürlich fett. Wo kann man das Programm sich holen?
Das Programm kann man sich holen auf www.keyrocket.com. Das ist natürlich umsonst, gibt es aber eben, wie gesagt, leider nur für Windows.
Merci Christoph, das war's mit dem Blockbuster. Wenn ihr das alles nochmal nachhören wollt, dann gibt's die Sendung übrigens auch auf on3.de für Mac, Windows oder was auch sonst für einen Computer ihr auch habt. Macht es gut, servus Christoph, ciao,
tschüss.
Bis dann.
Blockbuster on3 Radio.